Wir haben es ja schon gehört, dass die Allianz-Gebetswoche jetzt gerade hinter Ihnen liegt. Und das Thema der Allianz-Gebetswoche war ja in diesem Jahr Gottes Treue. Ich würde das gerne mal ein bisschen in Verbindung stellen zur diesjährigen Jahreslosung, die uns zusagt, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Und beides habe ich uns heute Morgen für die Predigt mitgebracht. Gott ist treu und macht alles neu. Er möchte auch bisher Dagewesenes aufrütteln. Er möchte uns immer wieder auch lebendig machen und in die Lebendigkeit führen. Er will uns auf Dinge hinweisen, ganz liebevoll und trotzdem korrigierend. Das kann manchmal ein bisschen länger dauern, bis wir das verstehen. Und manchmal haben wir vielleicht so den Eindruck, bin ich die Einzige oder der Einzige, der das so gar nicht kapiert. Dem ist nicht so. Wir sind da in ganz guter Gesellschaft, denn ich möchte uns heute mit in eine Begegnung hineinnehmen, die viel verändert hat im Leben von zwei Freunden. Die zwei Freunde, das sind die Emmaus-Jünger. Sie kennen diese Geschichte, die wird ja klassisch zu Ostern gepredigt. Ich finde nicht, dass es nur eine Osterpredigt ist. Insofern habe ich mich gefreut, dass Andreas Eichberger der Stelle zugestimmt hat im Januar. Wir betrachten nämlich drei Punkte in dieser Geschichte heute Morgen. Begegnung, Bewegung, Begleitung. Begegnung, Bewegung, Begleitung. Ich lese uns zum Einstieg aus Lukas 24, die Verse 13 bis 35, aus Hoffnung für alle. Am selben Tag gingen zwei Jünger nach Emmaus, einem Dorf 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Unterwegs sprachen sie miteinander über die Ereignisse der vergangenen Tage. Während sie sich unterhielten und nachdachten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie, wie mit Blindheit geschlagen, erkannten ihn nicht. Worüber sprecht ihr da miteinander, wollte Jesus wissen. Die Jünger blieben traurig stehen und verwundert, bemerkte Kleopas, einer von den beiden, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nichts von den Ereignissen der letzten Tage weiß. Was meint ihr? Fragte Jesus. Das, was mit Jesus aus Nazareth geschehen ist, antworteten die Jünger. Er war ein Prophet, den Gott geschickt hatte. Jeder im Volk konnte das an seinen mächtigen Worten und Taten erkennen. Aber unsere obersten Priester und die anderen Mitglieder des Hohen Rates haben ihn an die Römer ausgeliefert. Er wurde zum Tode verurteilt und dann ans Kreuz geschlagen. Dabei hatten wir so sehr gehofft, dass er der von Gott versprochene Retter ist, der Israel befreit. Seither sind nun schon 3 Tage vergangen. Und dann wurden wir heute Morgen auch noch durch einige Frauen sehr beunruhigt, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen. Aber der Leichnam von Jesus war nicht mehr da. Die Frauen kamen zurück und erzählten ihnen, seinen Engel erschienen, die sagten, Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich alles so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie wenig versteht ihr doch. Warum fällt es euch nur so schwer, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der von Gott erwählte Retter nicht all dies erleiden, bevor ihn Gott zum höchsten Herrn einsetzte? Dann erklärte ihnen Jesus, was durch die ganze Schrift hindurch über ihn gesagt war. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Inzwischen waren sie kurz vor Emmaus und Jesus tat so, als wolle er weitergehen. Deshalb drängten ihn die Jünger. Bleib doch über Nacht bei uns, es ist spät und wird schon dunkel. So ging er mit ihnen ins Haus. Als Jesus sich mit ihnen zum Essen niedergelassen hatte, nahm er das Brot, dankte Gott, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet. Es war Jesus! Doch im selben Moment verschwand er und sie konnten ihn nicht mehr sehen. Sie sagten zueinander, hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte? Ohne Zeit zu verlieren, brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort waren die 11 Jünger und die anderen Freunde von Jesus zusammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt: Der Herr ist tatsächlich aufgestanden. Er hat sich Simon gezeigt. Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Ich weiß nicht, wie Sie in die Nachfolge Jesus gekommen sind oder wie Sie heute in den Gottesdienst gekommen sind. Vielleicht auch durch die klassische Karriere, nenne ich es mal. Kinderstunde, Jungschar, Teenie-Kreis, Jugendkreis, Einsegnung, Mitarbeitercamps, Jugendcamps und dann immer weiter hineingewachsen. So ist mehr eine Verbindung entstanden, eine Begegnung mit Jesus ist entstanden, eine Verbindlichkeit zu Jesus und zur Gemeinde. So stelle ich mir das auch bei den Emmaus-Jüngern vor. Irgendwann haben sie etwas von diesem Jesus gehört, auch von der Bewegung. Vielleicht hat sie auch jemand eingeladen, dort mal mitzukommen. Und dann sind sie einfach mal hingegangen. Das, was sie dort erlebt haben, hat sie überzeugt. Da waren nette Leute, schöner Gesang, vielleicht gutes Essen, gute Gemeinschaft, Stärkung, Ermutigung. Man hat gefeiert, diskutiert, gesungen, gegessen, Lagerfeuer gemacht, das ganze Programm. Es war toll. Über kurz oder lang waren die beiden Emmaus-Jünger voll drin, voll engagiert dabei. Aber das lesen wir nicht in Lukas 24. Da gehen die beiden mit hängenden Köpfen. Keine Freude mehr, keine Dynamik, keine Begeisterung, keine Hoffnung. Ich kann das richtig mitfühlen, wie die mit schweren Schritten eher schlurfen als gehen, wie sie sich hinschleppen von Jerusalem nach Emmaus, diese 11 Kilometer. Aber warum? Was ist passiert? Wie konnte aus so begeisterten, engagierten, dynamischen Jesu-Nachfolgern alle Kraft weichen? Sie waren doch mit so viel Elan in die Nachfolge gestartet. Sie hatten so viel mit Jesus erlebt. Sie waren 3 Jahre mit ihm unterwegs gewesen. Sie hatten gehofft, geglaubt, gebetet, Wunder gesehen. Alles aus. Alles, worauf sie ihr Leben gesetzt haben, ist vorbei. Jesus von Nazareth wurde gekreuzigt. Er ist hingerichtet. Er ist gestorben. Die Jünger sind frustriert, enttäuscht, traurig. Ja, sie sind auch enttäuscht von Jesus. Der hatte doch was anderes versprochen. Das hat er nicht gehalten. Vielleicht kommen die beiden sich auch richtig dumm vor. Vielleicht kommen sie sich so vor, als wären sie auf Jesus hineingefallen. War es doch nur eine nostalgische Lagerfeuergeschichte? Für das schöne Gefühl am Abend. Dank Ora Kinderhilfe bin ich ja immer viel unterwegs, in vielen Gemeinden unterwegs, auch in Afrika unterwegs. Und mir sind eine Reihe von Menschen begegnet, die mit viel Dynamik und Begeisterung in die Nachfolge Jesu gestartet sind. Und irgendwann haben sie völlig ausgepowert, die Schultern und den Kopf hängen lassen. Manche sind frustriert, weil sie viel investiert haben und so wenig dabei rumkommt. Andere, weil die Gruppen so schlecht laufen, es keine Verbindlichkeit mehr gibt, die Anmeldezahlen zurückgehen und von den Angemeldeten dann auch nur die Hälfte noch auftaucht. Oder weil die Gemeindeleitung nicht in die Pötte kommt, von den Finanzen mal ganz zu schweigen. Manche verlieren auch den persönlichen Glauben an Gott, weil nicht in einer Krankheit geholfen wurde, weil man einen lieben Menschen verloren hat. Oder die Arbeit oder etwas anderes, was lieb und teuer war. Und so geht es auch uns bei unserer Arbeit. Alles andere wäre Augenwischerei. Da ist wieder die Inflation hoch, da ist wieder eine Dürre, da ist wieder eine Flut, eine neue Ebola-Krise. Und immer wieder fühlen wir uns wie oft wie Sisyphus, der immerzu verzweifelt den Stein den Berg hochrollt und doch am Ende eher vom Stein überrollt wird, als den hoch auf den Gipfel zu bekommen. Wieder verlieren wir auch Spender, wieder ist auch ein Patenkind, was man ja nicht so sehen darf, aber wieder ein Patenkind, das wegzieht, doch ein Mädchen, das als Kind verheiratet wurde und wir müssen dann den Paten sagen, tut uns leid, Das Kind ist unserem Horizont entzogen, wir können es nicht weiter fördern. Kaputt, was wir versucht hatten aufzubauen. Kaputt, woran wir uns auch Jahre investiert haben. Ich denke, ich bin damit nicht alleine, wenn ich sage, wie oft können wir nicht mehr. Wie oft können wir nicht mehr? Wir sehen überall Leid, wir sehen überall Probleme und Erschöpfung macht sich doch breit. Wer soll das aushalten? Und dann stellt sich doch die Frage, ob bewusst oder unbewusst, je nach Couleur, ob wir uns trauen, das uns auch selber vor uns auszusprechen und vor unseren Geschwistern. Wie kann Jesus das zulassen? Kommen wir gar nicht auf den grünen Zweig? Wie passt das zusammen mit dem Versprechen, dass wir bei ihm das Leben in Fülle haben sollen? Ich verstehe die Emmaus-Jünger. Da kommt Frust auf. Groll, Trotz, Wut, Enttäuschung, Trauer, Angst. Wie soll es weitergehen? Wir hören das nicht so gerne in unseren christlichen Gemeinden. Aber vielleicht hast auch du dieses Gefühl. Vielleicht ist es auch ganz schleichend gekommen, nicht wie bei den Emmaus-Jüngern von einem Tag auf den anderen. Aber vielleicht bist du ja auch gar nicht von Jesus enttäuscht und trotzdem ist dir die Begeisterung irgendwie abhanden gekommen. Du bist nicht mehr mit so viel Herzblut dabei. Aus der ansteckenden Dynamik des Anfangs ist Routine geworden. Liebgewonnene Routine, aber Routine. Der Gottesdienst gehört am Sonntag mit dazu. Aber das Feuer, das fehlt. Am Ende ist es dann Tradition, weil das gehört ja dazu. Es gibt einen sehr schönen Satz zur Tradition. Tradition ist, aus der Glut der Vergangenheit ein Feuer für die Gegenwart zu entfachen, nicht die Asche anzubeten. Tradition ist, aus der Glut der Vergangenheit ein Feuer für die Gegenwart zu entfachen und nicht die Asche anzubeten. Und das ist die Motivation, mit der Jesus den beiden auf ihrem Weg begegnet. Jesus kann nicht mit ansehen, wie sich die beiden Emmaus-Jünger frustriert von ihm abwenden. Jesus will nicht, dass sie mit ihren Verletzungen und Enttäuschungen und Ängsten allein bleiben. Das will er nicht, das hat er nie gewollt und das gilt, das ist sehr nass, vielen Dank. Das will er auch für dich nicht. Jesus hat eine riesengroße Sehnsucht danach, dass Menschen bei ihm neue Motivation für ihr Leben bekommen, dass sie angesteckt werden von seiner Leidenschaft, von seiner Leidenschaft fürs Leben. Ich bin überzeugt, dass Jesus, als er hier als Mensch auf der Erde war, sehr leidenschaftlich und intensiv gelebt hat. Deshalb macht sich Jesus auf den Weg nach Emmaus. Er hat in Jerusalem eine ganze Truppe von ängstlichen und hoffnungslosen Jüngern sitzen. Aber er geht mit diesen beiden. Effizient ist das nicht. Ökonomisch ist das auch nicht. Aber wichtig ist es. Jesus ist es jetzt wichtig, mit diesen beiden unterwegs zu sein. Mit diesen beiden lohnt sich für Jesus der Weg. Und das ist so ein schönes Bild für eure Kinderhilfe. Für die Kinder, denen wir dienen, lohnt sich der Weg. Für sie sind wir da. Auf sie müssen wir aufgrund unserer limitierten Ressourcen natürlich uns konzentrieren. Wir können nicht allen helfen. Aber zu diesen Kindern, die wir unterstützen, in den 11 Ländern im Ausland, zu denen haben wir Ja gesagt. Von Ora Kinderhilfe sage ich oft, wir verändern nicht die ganze Welt, aber die ganze Welt eines Kindes. In Burundi, wo auch Fleury Patenkind ist von euch, werden 250 Kinder beschult. Das sind ausnahmslos Kinder, die sonst niemals eine Schule von innen sehen würden, weil ihre Eltern sich never ever eine Schuluniform leisten könnten. Ohne Schuluniform darf man nicht kommen. Ohne Schuhe schon, aber ohne Schuluniform nicht. Und die Schulbücher muss man kaufen. Diese Kinder werden beschult. Und ohne diese Beschulung hätten sie auch keine Schulmahlzeiten. Sie würden Hunger leiden. Es würde nicht der Zahnarzt zu ihnen kommen, denn der Zahnarzt kommt in die Schule 4-mal im Jahr, also 1-mal im Quartal. Die würden auch sonst nicht die Impfungen bekommen, die lebensnotwendig sind. Man braucht eine Polio-Impfung, man muss eine Tetanus-Impfung haben und eine Impfung für Diphtherie ist wirklich äußerst wertvoll in Burundi. Das wäre nicht zu verhindern, dass diese Kinder scheitern, wenn es nicht Paten wie euch gäbe, die diese Kinder unterstützen. Und für diese Mädchen und Jungen in Burundi, in Malawi, in Kenia, in Ruanda und all den anderen Ländern, in denen wir tätig sind, in Rumänien, in Albanien, für die lohnt sich der Weg. Und für Jesus lohnt sich der Weg auch mit dir. Gestern und heute und morgen und nächste Woche und für den Rest des Jahres. Denn Jesus will nicht tatenlos zusehen, wie du dich frustriert von ihm abwendest. Er will nicht, dass du mit deinen Verletzungen und Enttäuschung, auch nicht mit den Frommen, möchte ich sehr deutlich sagen, auch nicht mit denen allein bleibst. Du bist ihm wichtig. Für dich lohnt sich der Weg. Jesus begegnet den beiden Jüngern. Ganz neu, ganz persönlich. Er läuft mit ihnen, er hört zu, er lässt sich erstmal alles erzählen. Dann fragt er nach, nimmt sich Zeit. Und die beiden reden sich so richtig den Frust von der Seele. Das tut gut. Sie dürfen ehrlich sein vor Gott. Wir dürfen ehrlich sein vor Gott. Wir müssen keine frommen Masken tragen. Denn Jesus kann das aushalten. Er erträgt das. Er erträgt deinen Frust, deinen Ärger, deine Lustlosigkeit, deine Enttäuschung, selbst Rachegedanken, wenn du sie hegst. Aber nachdem die sich ihre Seele erleichtert haben, hört die Begegnung mit Jesus nicht auf. Denn Jesus ist ja nicht nur der Zuhörer. Er ist ja auch der, der redet. Jesus legt den beiden die Heilige Schrift aus. Angefangen von Mose über die Propheten zeigt Jesus auf, dass alles mit ihm so kommen musste, dass es seine Richtigkeit hat, dass die Kreuzigung kein Unfall und kein Fehler im System war, dass die Kreuzigung Gottes freier Wille war. Was war das für eine Predigt von Jesus? Die hätte ich gerne gehört. Und jetzt denken wir vielleicht, da müsste doch jetzt mal der Groschen fallen. Das ist der Messias, mit dem sie waren. Sie 3 Jahre, Tag und Nacht unterwegs. Sie müssen doch seinen Predigtstil kennen. Da muss doch jetzt mal eine Erkenntnis kommen, dass sie mit Jesus unterwegs sind. Nee, ganz klar, nein. Da passiert noch gar nichts. Jesus redet sich den Mund fusselig und nichts passiert. Sie sind weiter wie mit Blindheit geschlagen. Erst ja danach, als sie dann beim Essen sitzen, sagen sie, waren wir nicht tief berührt. Das heißt, in der Situation haben sie es überhaupt nicht gemerkt. Sie blieben weiter gefangen in den negativen Gefühlen, die völlig berechtigt waren, aber die sie nicht hinter sich lassen konnten. Alle Worte haben sie nicht erreicht. Vielleicht haben die Worte auch nur Phantomschmerzen ausgelöst, so ein Echo an mal was gut Dagewesenes, was lange her ist, was so dumpf nachhallt, weil es nicht dem aktuellen Gemütszustand entspricht. Aber der Fremde ist sympathisch, es ist spät, die Gastfreundschaft gebietet, dass man ihn nicht alleine im Dunkeln vor die Tür jagt, also bitten sie ihn hinein. Vielleicht wollen sie auch noch nicht allein sein, immerhin haben sie sich ihre Seele erleichtert. Sie bitten ihn also hinein, damit sie Gemeinschaft haben und fragen Jesus, ob er zu Gast über Nacht bleiben will. Und erst als der Fremde ihnen das Brot bricht, da erkennen sie ihn. Jesus. Er ist kein Gast. Er ist der Gastgeber. Er ist der Hausvater. Er ist der Herr. Nochmal. Jesus hat sich da unterwegs den Mund fusselig geredet und er hatte bestimmt Vollmacht beim Predigen. Kein Zweifel. Ohne Erfolg. Und erst als die beiden eine persönliche, durch das Essen eine sinnliche Erfahrung machen und den Auferstandenen in Brot und Wein schmecken, da fällt der Groschen. Da sind keine Worte mehr nötig. Wir sind sehr wortausgerichtet und natürlich, ich stehe jetzt auch hier und spreche. Aber darum geht es doch heute oft für uns in der Nachfolge. Worte können das Feuer oft nicht am Brennen halten. Worte nähren die Nachfolge oft nur unzureichend. Wir brauchen eine persönliche, eine sinnliche, eine emotionale Begegnung mit Jesus, mit dem Auferstandenen, der zu mir spricht, der zu dir spricht. Wenn Jesu Predigt nicht ankam, dann wird meine Predigt auch nicht ankommen. Da kann ich mir den Mund fusselig reden. Das wird die Begeisterung an Jesus vielleicht bis morgen Abend beflügeln, wenn es gut läuft. Vielleicht nur bis nachher und irgendwie der Montag vor der Tür steht mit den Pflichten. Denn der Glaube an Jesus spielt sich ja nicht von hier bis hier ab, zwischen Haaransatz und Nasenwurzel. Es geht um ein Erleben. Um ein Erleben des Glaubens, das uns immer wieder packen kann. Das erlebe ich oft, dass wenn wir Jesus nicht persönlich erleben, Menschen über kurz oder lang ausgepowert sind. Oder ganz zu religiösen Ideologen werden, wo die Gnade auf der Strecke bleibt und dann die äußere Form deutlich wichtiger ist als der Inhalt. Aber wenn unser Glaube ansteckend, dynamisch und lebendig bleiben soll, dann brauchen wir Begegnungen. Und das ist das, was Gemeinde schenken kann. Das ist das, was auf dem Weg nach Emmaus passiert ist. Sie hatten Gemeinschaft. Gemeinde zu sein, zu leben, sich als Mensch auch dort zu zeigen, ermöglicht diese persönlichen Begegnungen. Auch in meiner Arbeit, in unserer Arbeit, haben wir das immer mal wieder. In Ruanda arbeiten wir seit 2006. Wir unterstützen besonders Witwen und Waisen nach dem Völkermord an den Tutsi und gemäßigten Hutu. Da hat ja in nur 100 Tagen über 1 Million Menschen ihr Leben verloren. Das war 1994. Und wir begleiten regelmäßig mehr als 7000 Frauen am Tag. Durch Seelsorge und Traumata haben sie den Weg zurück ins Leben gefunden. Und ihre Kinder, die ja jetzt auch schon erwachsen sind, aber oft intergenerational an den Traumata weiterleiden, die begleiten wir auch. Und das ist genau diese Kombination. Zuhören, reden, mitweinen, alleine weinen, sprechen, sich nicht verstecken, Essen teilen, Glauben teilen, aber auch ganz praktisch beieinander sein. Beispielsweise durch Kleidungstausch, welches Kind eben jetzt gerade ein paar Schuhe braucht. Und diese Erlebnisse, die sind oft mehr wert als die Worte, die man sagt. Oft erinnern sie sich gar nicht, was im Einzelnen gesagt wurde. Aber dieses Erlebnis, dass da jemand bei mir war, dass da jemand meine Tränen ausgehalten hat, dass jemand, selbst wo er wenig zu essen hat, sein Essen noch geteilt hat, das wirkt tiefer. Und wenn wir jetzt hier eine Runde machen würden, was wir nicht tun, wann habt ihr das letzte Mal so echten Trost erfahren? Dann glaube ich, dass sich viele von uns gar nicht mehr so sehr an die einzelnen Worte erinnern, sondern an dieses Gefühl, da ist jemand, der kann mich halten. Und diese Erlebnisse, die dürfen immer wieder aufgefrischt werden. Und das müssen sie auch. Wir arbeiten in Selbsthilfegruppen in fast allen afrikanischen Ländern, wie in Malawi. Das tun wir auch in Ruanda. Auch diese Frauen treffen sich wöchentlich, damit sie verbunden bleiben. Damit sie auch aktuelle Sorgen und Freuden teilen. Damit sie auch weiterkommen und Vergangenes auch mal Vergangenes bleiben kann. Das Wichtigste ist die stetige Ermutigung durch Gemeinschaft. Das Dranbleiben, das Miteinander ringen, das sich nicht verstecken und sich nicht wegducken. Denn wir können unsere Erlebnisse mit Jesus ja nicht konservieren oder nur kurz. Wir können das nicht, die Dynamik dauerhaft in Schwung halten. Das flacht ab, aber wir wollen ja geistlich überleben. Und deshalb brauchen wir ansteckende, begeisternde, mutmachende Begegnungen mit Jesus und mit Geschwistern, die uns in diese sinnliche Begegnung wieder führen können. Und nur wer selbst von Jesus begeistert ist, kann auch andere für Jesus begeistern. Und Jesus will uns, dir und mir, jeden Tag persönlich begegnen, so wie er den Emmaus-Jüngern begegnet ist. Denn nach der Begegnung, die ich jetzt ausführlich beschrieben habe, kommt die Bewegung. Die Begegnung mit dem Auferstandenen setzt die beiden Emmaus-Jünger in Gang. Die macht aus frustrierten, hoffnungslosen, ängstlichen Menschen bewegte, dynamische Nachfolger. Die bleiben ja nach dem Abendessen gar nicht sitzen. Die hören die beste Botschaft der Welt, Jesus lebt. Das ist für die beiden ja kein Kopfwissen mehr, das ist jetzt wirklich tief ins Herz gerutscht. Sie haben ihn ja erlebt, er hat ja mit ihnen das Brot gebrochen. Sie denken jetzt nicht mehr über Jesus nach, wie sie vorher einfach intellektuell darüber nachdachten. Nein, sie folgen ihm nach. Die Begegnung, die echte sinnliche Begegnung, hat alles verändert. Vergessen sind die Strapazen des langen Weges, vergessen ist die Angst vor Jerusalem und den Römern, bedeutungslos ist die dunkle Nacht. Die lassen ja sogar Jesus sitzen beim Essen und rennen wieder zurück nach Jerusalem. Wieder 11 Kilometer, sind sie schon 22 Kilometer gelaufen, da freut sich der Schrittzähler, um entsprechend ihren Brüdern mitzuteilen, ihr müsst nicht traurig sein. Jesus lebt, das will ich dir weitersagen, denken sie sich. Weil in Jerusalem ihnen liebgewordene Menschen sitzen, die traurig sind, die keine Hoffnung haben, die genauso frustriert und enttäuscht sitzen, die auch die Orientierung verloren haben. Und die Emmaus-Jünger wissen, ohne diese Nachricht, dass Jesus lebt, werden diese Menschen verloren gehen. Die wissen einfach nicht, wohin. Und so laufen sie los und begeistern, weil ihr Herz voll ist, geht ihnen der Mund über und sie sind missionarisch tätig, ohne dass sie das vielleicht so genannt hätten. Das, finde ich, stellt ja auch die Frage an uns. Ist die Auferstehung Jesu für uns immer noch die beste Botschaft der Welt? Sind wir immer wieder und immer noch davon ergriffen, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist? Wir kommen gerade erst von Weihnachten. Dass Gott dir ganz persönlich begegnen will. Dass er die Schuld deines persönlichen Lebens vergibt, weil er dich so unendlich liebt. Nur deshalb. Und dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Jesus ist das Leben. Wollen wir das weitersagen? Wenn wir das weitersagen, werden wir mit hineingenommen immer wieder in diese Bewegung. Ich bin davon überzeugt, wenn die Emmaus-Jünger sich nicht auf den Weg gemacht hätten und die Nachricht von der Auferstehung Jesu für sich behalten hätten und Gründe hätten sie gehabt, Gründe gibt es immer. Wer gestalten will, findet Wege, wer verhindern will, findet Gründe, ist einer meiner Lieblingssprichworte. Wenn die das für sich behalten hätten, dann hätte das nicht lange gedauert und die hätten wieder mit hängendem Kopf und hängenden Schultern dagestanden. Aber weil sie es selber geteilt haben, haben sie auch immer wieder selber sich in diese Euphorie versetzt. Dementsprechend, weil sie nicht träge geworden sind, weil sie sich nicht entschieden haben, ich schlafe jetzt mal eine Nacht drüber und dann gucke ich mal weiter und dann tue ich erst mein Alltägliches und dann schaue ich mal, ob ich das vielleicht den anderen mal erzähle. Weil sie das alles nicht getan haben, sondern einfach dem Impuls gefolgt sind, blieb es dabei, dass sie ermutigt, fröhlich mit den anderen teilen konnten, was sie bewegt. Und dass andere mit hineingenommen wurden in diese Bewegung. Und das ist ja dieses Schöne. Gott hat ja so viele Geheimnisse, mit denen er uns beschenkt. Da bin ich immer wieder ganz begeistert. Die Emmaus-Jünger haben sich Gott zur Verfügung gestellt und waren am Ende selbst die Beschenkten. Wenn wir uns zur Verfügung stellen für Gott, sind wir am Ende oft die Selbstbeschenkten. Ja, wir können auch von dem berichten, was uns begeistert, was uns an Jesus begeistert. Wir können Gott ehren. Durch unser Tun, durch unser Sagen. In dem Psalmen heißt es, alles, was ihr tut, ob ihr esst, trinkt oder schlaft oder tanzt, das könnt ihr alles zur Ehre des Herrn tun. Das können wir. Das machen wir auch als Ora Kinderhilfe. Wir arbeiten auch in Ländern, wo Glaubensumfelder schwierig sind. Wir führen nicht mit jedem missionarische Gespräche. Wir arbeiten diakonisch auch ganz viel. und schauen, dass das, was wir tun, auf den Lebendigen hinweist. Dass Menschen fühlen können, diese Hilfe ist anders. Hier begegnet mir ein liebevoller Blick. Hier schaut mich jemand an, wie Gott mich anschauen würde. Hier geht jemand eine Extrameile, was große Hilfswerke gar nicht leisten können. Damit Menschen erkennen, dass Jesus auferstanden ist. Das versuchen wir auch als Team zu pflegen. Jeden Montag starten wir mit einem, wir nennen das Blitzlicht, mit einem geistlichen Impuls. Wir beten jeden, also nachdem wir ein Wort ausgelegt haben, beten wir für die Projektpartner und die Patenkinder und für die Paten und die Spender und alle Menschen, die uns unterstützen. Weil wir ständig fühlen, wie wir begrenzt sind. Die Aufgabe ist immer größer als das, was wir leisten können. Wir brauchen das auch für uns, aber auch, weil wir Gnade und Segen brauchen und weil wir uns mit denen einmachen wollen, mit denen wir im Heiligen Geist verbunden sind, mit den anderen Christen. Wer meint, als Christ leben zu können, ohne die beste Nachricht Jesu weiterzugeben, der lebt unter seinen Möglichkeiten. Und auf Dauer werden wir träge und lustloser enden. Das kann nicht anders sein. Bestimmt kennt ihr alle den Missionsbefehl aus Matthäus 28, 18. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Denn von Jesus und dem Glaubensleben zu berichten, ist ja keine Pflicht. Es ist ein Vorrecht, das wir haben. Jesus gibt uns das Recht, in seinem Namen zu reden. Das könnte der auch selbst. Wir dürfen das für ihn tun. Vielleicht mangelhaft, wie wir sind. Wie Mose, der kein großer Redner war, der erst dazu gemacht wurde. Wie Abraham, der jetzt sich auch nicht mit Ruhm bekleckert hat, als er sich einreden hat lassen, er müsse jetzt mit Hagar doch mal das Kind zeugen und nicht auf der Prophezeiung vertrauen. Alle diese Menschen benutzt Gott. So will er auch uns benutzen, im guten Sinne, weil er uns beschenken will. Und je mehr wir ja von diesem Recht auch Gebrauch machen, von Jesus zu reden, seine Botschaft zu teilen, die beste Nachricht der Welt, die gute Nachricht der Welt zu geben, bei so vielen schlechten Nachrichten, desto mehr Bewegung kommt ja auch in unser Glaubensleben. Das fordert uns heraus, das reflektiert uns, da kann uns Heiliger Geist beschenken. Und dieses Recht, das uns der Auferstandene einräumt, das wünsche ich uns für die Monate, die jetzt hier noch frisch vor uns liegen in diesem Jahr. Dass da vieles neu wächst, dass da Bewegung wächst, dass unser Glaube lebendig bleibt. Und, der kurze letzte Punkt, dass er nicht allein bleibt. Die Begleitung. Denn Jesus hat uns in Gemeinschaft gestellt, zu zweit oder mehr, dass wir uns gegenseitig stärken, auch korrigieren, dass wir uns vergeben und feiern und trösten und füreinander beten. Und auch damit wären wir doch hoffnungslos überfordert ohne den Heiligen Geist. Niemand kann immer lieben und immer gnädig sein. Das müssen wir auch nicht. Wir können uns anstecken lassen von der Liebe Gottes. Wir dürfen immer wieder darum beten. Und das ist diese überlebenswichtige Säule, wenn es um ein fröhliches, ansteckendes Glaubensleben geht, dass wir uns als erstes beschenken lassen von dem, der uns zuerst geliebt hat. Nur so konnte ja damals in Jerusalem bis heute das Wunder geschehen, dass aus einem kleinen Haufen, ein kleiner, verängstigter, verunsicherter Haufen, hoffnungsloser und frustrierter Jünger, eine Gruppe dynamischer Zeugen wurde, die das Evangelium in die ganze Welt hinausgetragen haben. So, dass es uns heute, über 2000 Jahre später, ja auch noch erreicht hat. Der Heilige Geist hat für die Nachhaltigkeit gesorgt. Niemand sonst. Und das tut er bis heute. Er sorgt dafür, dass wir weiter dranbleiben. Dass wir weiter dranbleiben an Jesus und am Glauben. So, nur so kann es weitergehen mit der Arbeit von Ora Kinderhilfe. mit der wir täglich 21.800 Kinder erreichen, was für uns viel ist, aber im Hinblick auf 830 Millionen Hungernde ist das lächerlich wenig. Das wissen wir auch. 21.800 Kinder gegen 830 Millionen Hungernde. Aber für diese Kinder, wie ich schon sagte, ist es nicht wenig. Denn ihr einer Bauch ist gefüllt. Ihre eine Familie wird ermutigt, dank einer einkommensschaffenden Maßnahme und den Seminaren und Workshops, die wir machen, ihr Leben zu verändern. Und nur so kann es auch weitergehen, dass wir Schulen bauen, dass wir Kinder medizinisch versorgen, dass wir jeden Tag Schulmahlzeiten verteilen, dass wir Brunnen bohren, behinderte Kinder in Osteuropa fördern und immer weiter dafür tätig sind, dass Menschen in Würde für sich selbst leben können. Und so kann es weitergehen, dass ich auch in Gemeinden immer wieder zu Gast sein darf, dass sich Menschen wie ihr, Fleury, unterstützt, danken und zu gegebener Zeit auch wieder bitten darf. Weil Jesus auch uns als Ora Kinderhilfe und mich auch persönlich ermutigt, mich in Bewegung zu setzen, die Gemeinschaft zu suchen, Begleitung zu suchen. Und manchmal passiert das nur im ersten Gang, manchmal auch im fünften. Manchmal muss man rückwärts fahren und dann wieder vorwärts. Manchmal sind es Kurven, manchmal sind es Sackgassen. Aber es geht vorwärts. Mit Jesus geht es immer vorwärts. Das gilt auch für dich, weil du Jesus ja schon begegnet bist. Ganz egal, ob vor langer Zeit oder gerade vorgestern. Ganz egal, ob du da gerade euphorisch unterwegs bist oder vielleicht nur im ersten oder im Rückwärtsgang. Mit Jesus hast du erlebt eine Begegnung, die dich verändert. Eine Bewegung, die dein Glauben lebendig hält, ist deine Bewegung. Und eine Begleitung, die deinem Leben Kraft gibt, will dir die Gemeinde sein. Das wünsche ich euch, dass die Jahreslosung immer wieder zeigt, was wo neu zu machen ist, dass ihr begleitet werdet von dem treuen Gott, von dem ihr in der Allianz Gebetswoche jetzt erst viele Aspekte beleuchtet habt, weil ihr in Begegnung, Bewegung und Begleitung zusammengestellt seid. In Jesu Namen. Amen.